Maria hat schon gesagt, wir sind mitten in dieser Predigtserie Neuland. Und mir ist, je länger ich die Predigt vorbereitet habe, bewusst geworden, so viel Neues erzähle ich euch eigentlich jetzt gar nicht. Ich wäre super, ein neues Thema, jetzt sollte ich euch doch irgendwie ein bisschen was Neues bringen. Aber mir ist immer mehr auch bewusst geworden, stellt euch vor, wir sind in einem Thema drin und irgendwie ist es immer ein in die gleiche Richtung unterwegs und plötzlich kommt etwas komplett anderes. Ich glaube, mich würde es mehr herausfordern, wenn es plötzlich heisst, ja, der hat es einfach ganz anders gemacht. Also irgendwie so und ein bisschen dort und so. Und ich glaube, Gottes Wort ist so klar und in einer Einheit unterwegs, dass wir eben eigentlich immer wieder merken, wie es immer in die gleiche Richtung geht. Und auch wenn es vielleicht gar nicht so viel Neues ist, merke ich, ist es so eine ermutigende Geschichte, die wir heute anschauen. Wir gehen in die Geschichte von Kaleb. Es hat zwei Leute gehabt, die überlebt haben in der Wüste. Einer war der Josua, von ihm haben wir schon viel gehört, und der andere war der Kaleb. Und es ist kein Zufall, dass wir auch noch beim Kaleb vorbeikommen. Es ist nicht irgendwie einfach eine Strategie, wie man jetzt eben das Neuland in Besitz nehmen kann, sondern es geht viel tiefer. Weil wenn wir jetzt eine Strategie hätten, er ist so und so, er ist um die Stadt herumgelaufen und dann ist die eingestürzt und nachher haben sie es rein, denke ich mir, das ist lässig und was bringt das mir im Alltag? Ich habe keine Stadt zum Einnehmen. Aber was wir hier in dieser Geschichte lesen können, ist viel mehr ein Lebensprinzip, wie der Kaleb unterwegs war. Ein Prinzip, das ihm geholfen hat, um eben treu zu sein und zum schlussendlich sein Erbteil, sein Land einzunehmen. Und wir gehen in den Bibeltext, und wenn ihr die Bibel da habt, könnt ihr mitlesen, oder vorne einfach mitlesen, im Josua 14, Kapitel 14, die Verse 6 bis 15. Da traten die Kinder Juda in Gilgal zu Josua herzu, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenasiter, sagte zu ihm: Du weißt, was der Herr in Kadesh Barnea zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen sagte. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, von Kadesh Barnea aussandte, um das Land zu erkunden, und ich ihm Bericht gab, wie mir ums Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgegangen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte treu dem Herrn, meinem Gott. Da schwor Mose an jenem Tag und sagte, dass das Land, das du mit deinem Fuß betreten hast, soll für immer dein Erbteil und das deiner Kinder sein, weil du dem Herrn, meinem Gott, treu gefolgt bist. Und nun sieh, der Herr hat mich leben lassen, wie er gesagt hat. Es ist nun 45 Jahre her, seit der Herr das zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun sieh, ich bin heute 85 Jahre alt. Und bin heute noch so stark, wie ich an jenem Tag war, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, um zu kämpfen und aus- und einzuziehen. So gib mir nun dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast es am selben Tag gehört, dass dort die Enakiter und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, wie der Herr gesagt hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn Jephunnes, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunnes, des Kenasiters, bis auf diesen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treu gefolgt war. Aber Hebron hieß vorher Stadt des Arba, der große Mensch unter den Enakitern war, und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Die von euch, die ein bisschen aufpasst, haben gemerkt, so viel Strategie ist jetzt nicht da drin gewesen, wie er jetzt das Land eingenommen hat. Aber mir ist etwas bewusst geworden, als ich den Text gelesen habe. Es hat wie drei Abschnitte in dem hinein. Und zwar ist das erste, ist, er fängt an zu erzählen von der Vergangenheit. Weißt du, damals, wo wir unterwegs waren. Und nachher beschreibt er die Zwischenzeit. Wir sind in dem, die 45 Jahre unterwegs gewesen, also 40 Jahre in der Wüste, dann haben wir das Land eingenommen. Und dann kommt so das Heute. Der Moment, wo er sagt, okay, und jetzt die Strategie, jetzt gehen wir in das Land, ich möchte das Land einnehmen. Und genau das sind die Punkte, die wir heute anschauen möchten. Die Punkte von früher noch, die Zwischenzeit, bis ins Heute hinein. Und dann schlussendlich, hey, was hat das mit uns zu tun? Und Und darum habe ich gesagt, ich bin so froh, dass es nicht einfach eine Strategie ist, wie er die Stadt eingenommen hat oder das Land eingenommen hat, sondern dass es eine Ebene tiefer ist. Und es fängt eigentlich an im Vers 6 bzw. 7, wenn ich es recht im Kopf habe. Genau. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose aussandte und ich ihm Bericht gab, wie mir ums Herz war. Und das ist für mich so ein Schlüsselwort, der erste Vers. Wie mir ums Herz war. Wir müssen zurückgehen in die Geschichte im 4. Mose 14, wo er beschreibt oder wo geschrieben wird, wie das gegangen ist. Mose hat all die Leute ausgesendet, um das Land zu erforschen. Und die sind zurückgekommen und sind am Jammern gewesen. Also sie haben sogar Gerüchte verbreitet, nur damit das Volk nicht mit ihnen in das Land eingegangen ist. Und was er gemacht hat, er hat das gesagt, was in seinem Herz war. Wenn du ängstlich unterwegs bist, wenn du grundsätzlich immer Angst hast, ist es schwierig, um dann plötzlich etwas anderes zu sagen, wenn dann plötzlich alle anderen das auch sagen. Aber das, was er im Herz gehabt hat, ist, hey, Gott wird mit uns sein, Gott wird uns das Land geben. Und ich glaube, das ist ein mega Schlüssel. Wir werden später nochmal in das hineingehen. Aber es geht um eine Beziehung, die er gehabt hat zu Gott, das Vertrauen, das er in den Gott gehabt hat. Und es geht genau eigentlich in dem weiter. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgegangen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte treu dem Herrn, meinen Gott. Weil er das im Herz gehabt hat, weil er nahe am Herzen von Gott war, hätte er auch können treu Gott dienen. Und jetzt ist die Frage, ja, was heisst das, treu Gott dienen? Heisst das, ich mache jetzt jedes Mal meine stille Zeit, hat da fleissig in der Bibel gelesen und ist so irgendwie so ein bisschen unterwegs gewesen, hat seine Opfer gebracht oder was man so hat müssen machen als Israelit oder was hat das bedeutet, treu Gott zu folgen? Und wenn wir in den Text jetzt eben im 4. Mose gehen, dann ist das ja ziemlich herausfordernd, zu treu sein. Das Volk Israel war verzagt und sie haben gesagt, wir wollen lieber auf Ägypten zurück. Sie haben gesagt, komm, es war besser gewesen zu Ägypten, gehen wir zurück. Und sie hatten Angst gehabt. Und er hat gesagt, nein, hey, Gott ist mit uns. Er hat gesagt, wenn Gott gefallen hat, wird er uns in das Land bringen. Fallen nicht von Gott ab, fürchtet euch nicht. Eigentlich hat er die Leute ermutigt. Und die Reaktion ist, sie steinigen sie. Das hat für ihn bedeutet, treu zu sein. Das, was er in seinem Herz gehabt hat, dazu zu stehen. Sogar dann, wenn es bedeutet, das heisst, weg mit ihm. Sterben soll er. Und der einzige Grund, wieso sie nicht gestorben sind, ist, weil die Herrlichkeit von Gott ins Lager gekommen ist und ein bisschen alles aufgemischt hat. Und klar geredet hat in dem hinein. Aber er war bereit gewesen, sogar wenn es ihm sein Leben kostet, zu dem zu stehen, was er im Herzen hat. Und darum ist so wichtig, was in unserem Herzen ist. Er hat in all dem hinein den Fokus auf Gott gehabt. Er hat gesagt, wenn der Herr gefallen hat, wird er uns das in das Land einbringen. Fürchtet euch nicht. Und im nächsten Teil lesen wir eben genau, was dann auch die Belohnung war, oder? Da schwor Mose an jenem Tag und sagte, das Land, das du mit deinem Fuß betreten hast, soll für immer dein Erbteil und das deiner Kinder sein, weil du dem Herrn, meinem Gott, treu gefolgt bist. Die Treue hat nicht nur einen Preis, sie hat auch einen Lohn. Es lohnt sich, zum treu dran zu bleiben. Die Frage ist, ob wir fähig sind oder ob Menschen möglich, ob es möglich ist, zum treu zu sein. Und er beschreibt es da. Er kommt das Erbe über, weil er treu war. Das war die Bedingung. Nicht, weil er reich war, weil er besonders viel geschafft hat oder sonst irgendetwas, sondern weil er treu war. Und ich glaube, das ist ein mega Schlüssel in dem. Und auch das werden wir nachher noch mal hören. Es gibt gewisse Punkte, die wiederholen sich in dem. Und er beschreibt nachher die Zwischenzeit. Die Zwischenzeit von, wir haben immer noch müssen warten in der Wüste, zu endlich können wir das Land in Besitz nehmen. Ein ganzes Volk, das eigentlich darauf wartet, dass sie sterben, weil das ist ihre Perspektive gewesen. Außer zwei, die sagen, hey, aber nachher nehmen wir das Land in Besitz. Ich weiß nicht, wie angenehm das ist, wenn du der Einzige bist, wo die Verheißung wie hat, um in das Land hineingehen. Vermutlich hat es gewisse Herausforderungen mit sich gebracht. Und er beschreibt jetzt sieht und sagt, und nun sieh, der Herr hat mich leben lassen. Und wie er gesagt hat, wie er gesagt hat, es ist nun 45 Jahre her und nun sieh, ich bin heute 85 Jahre alt und bin heute noch so stark, wie ich an dem Tag war, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, um zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Gibt es 85-Jährige da, die das von sich behaupten können? Wie 45, immer noch voll im Saft. Und ich glaube, da ist auch ein Schlüssel da drin. Er fokussiert sich auch da auf Gott. Er sagt, hey, Gott hat mir versprochen, dass ich in das Land einziehen darf. Und Gott hat nicht einfach nur gesagt, ja, du wirst irgendwie ein bisschen überleben und dann noch so reinstolpern und kannst dann dort in Frieden sterben. Sondern Gott hat ihm gesagt, du wirst das Land im Besitz nehmen und es wird das Erbe für deine Nachkommen sein. Und das ist etwas anderes, wie einfach überleben. Er hat ihn quasi konserviert, körperlich gesehen. Er sagt, genauso wie vor 45 Jahren bin ich immer noch voller Kraft, kann immer noch in den Kampf ziehen. Und das hat er bewiesen. Das heisst, vor 40 Jahren sind sie in der Wüste gewesen, nachher sind sie 5 Jahre lang dran gewesen, das Land im Besitz zu nehmen. Das heisst, er war im Kampf gewesen, er wusste, hey, es funktioniert noch. Ich kann es noch. Es ist nicht einfach nur so, ja, ich habe das Gefühl, ich glaube, ich könnte es immer noch. Er hat zwar 40 Jahre nicht mehr gekämpft, aber es ist wie Velofahren, das verlernt man nicht. Und was man in diesem Text eben auch sieht, ist seine Geduld. Wir haben in der ersten Predigt das Bild vom Avocado-Bäumen gehört. Und das ist auch mir ein Bild geworden. Ich habe auch so ein Avocado-Steinchen mal gehabt. Das habe ich vor einem halben Jahr eingepflanzt. Oder ins Wasser tun. Und der hat und hat nicht kommen wollen. So, ich bin mir gewöhnt, dass es mal 1 oder 2 Monate gehen kann, aber nicht ein halbes Jahr. Und es war eine Herausforderung. Und da sehen wir einen Mann, der 45 Jahre lang treu an dieser Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, festgehalten hat. Wie viele können von sich behaupten, dass sie 45 Jahre lang einfach auf Gott schauen und dranbleiben? Er hat die Möglichkeit gehabt, zu sagen, hey Gott, ich habe keinen Bock auf das. Die anderen machen den Scheiß und ich muss ausbaden. Ich wäre bereit gewesen, um ins Land hineingehen. Und weil die anderen irgendwie den Müll gemacht haben, muss ich jetzt einfach mit. Aber Gott hat das ernst genommen. Er gewusst, hey, das ist nicht seine Schuld. Und darum glaube ich auch, dass er ihn wie so konserviert hat, körperlich auch. Dass er nicht mehr sagen, hey, ich musste unter dem leiden, was die anderen gemacht haben. Er hat ihn gesegnet in dem hinein, in seiner Treue. Und er ist geduldig dranbleiben und hat gewusst, hey, Gott ist treu und Gott ist gut. Und jetzt kommt eben der Punkt von der Strategie, wenn man das so nennen kann. Der Punkt, wo es heisst, okay, jetzt ist es endlich so weit, oder? Langsam wird man nervös, oder? Man weiß, okay, jetzt kommt es dann langsam. Man fängt vielleicht an, Tage zu zählen und denkt, hey, endlich kann ich in das verheißene Land einziehen. Das, wo ich schon so lange gewartet habe, wo ich mir vielleicht innerlich ausgemalt habe. In den Erinnerungen weit zurück noch hatte, damals, wo wir dort eingezogen sind oder wo wir schauen sind. Das war so schön, das Land. Und endlich kann ich einziehen. Und jetzt ist die Frage, wie macht er denn das? Er geht zum Josua. So, gib mir nun dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast es am selben Tag gehört, dass dort die Enakiter und große und feste Städte sind. Er hätte können sagen, du, Gott hat mir die Verheißung gegeben, ich schnapp mir das Land. Du bist ja dabei, Josua, ich informiere dich noch, ich kann es mir jetzt holen und so. Das wäre nachvollziehbar zumindest. Aber er hat sich ganz bewusst in die Leiterschaft hineingegeben, wo er drin war. Obwohl Gott klar zu ihm geredet hat, hat er das System, das Gott eingerichtet hat, dass er einen Leiter über das Volk gesetzt hat, hat er respektiert und geehrt. Indem er zum Josua ist und gesagt hat, okay, gib du mir das Land. Und nachher kommt der Punkt, wo er sagt, und segne mich für das. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel auch in dem Sinne, dass ich nicht einfach das mir hole, wo Gott irgendwie mir einmal gezeigt hat, sondern dass ich in diesen Strukturen, wo Gott mich hineingestellt hat, auch vorwärts gehe und im Vertrauen auf Gott unterwegs bin. Das hat mit Unterordnung zu tun, das ist nicht so ein schönes Thema. Aber wir sehen darin, dass da der Segen Gottes drauf liegt. Das ist der erste Punkt. Also in der Leiterschaft unterwegs sein und in den Strukturen der Leiterschaft. Der zweite Punkt ist einer, den wir vermutlich am besten kennen, Analyse. Wir schauen, hey, was ist das Ziel, wo geht es hin, was für Gegner haben wir, was ist der Find, grosse Leute, feste Städte und so, es ist im Gebirge. Das wird, glaube ich, herausfordernd. Aber das gehört auch dazu. Es geht nicht einfach nur darum, ihr mit sagt, ja, du, geht das klar, machen wir mal, locker flockig trainieren, stolpern. Sondern es geht darum, das anzuschauen und genau hinzuschauen, nicht wegzuschauen, nicht naiv hineinzugehen. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, er ist nicht dort geblieben. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, wie der Herr gesagt hat. Er setzt seinen Fokus wieder zurück auf Gott. Hinschauen und dann wieder den Fokus auf Gott richten. Und ich glaube, das ist genau so ein Punkt. Und ihr merkt es vielleicht, das wiederholt sich. Einfach immer wieder den Fokus auf Gott setzen. Auf Gott schauen. Vielleicht wird Gott für uns sorgen. Der Fokus auf Gott und seine Verheißungen ist so ein Schlüssel in unserem Leben auch. Und erst dann kommt der Punkt, wo es heisst, so, go. Geh in das Land. Und er geht nicht einfach irgendwie, sondern der Josua hat ihn gesegnet für das. Er segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn Jephunnes, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunnes, des Kenasiters. Bis auf diesen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treu gefolgt war. Und wieder kommt das mit der Treue. Es wiederholt sich. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass sich es wiederholt. Und nachher haben wir vorher noch gelesen, nimmt das Land ein und er hat keinen Krieg mehr gehabt und Frieden gehabt. Weh, so ist also die Strategie. Gang. Das ist ganz spannend. Es geht nicht in erster Linie um die Schlachtstrategie, wie er jetzt das Gebiet eingenommen hat. Sondern es geht vielmehr um die Vorbereitung. Und in welchem Kontext, in welchem Rahmen ich in die Schlacht gehe. Und ich glaube, es ist ein Schlüssel, dass wir uns immer wieder bewusst unter den Segen und unter die Leitung stellen, wo wir drin sind. Auch wenn es manchmal herausfordernd ist. Oder manchmal ein bisschen Geduld braucht. 40 Jahre oder so. Vielleicht nicht immer. Und die Begründung ist immer noch die gleiche. Er hat das Land einnehmen können, weil er treu war. Nicht, weil er was auch immer gemacht hat. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, Treue ist Gott extrem wichtig. Das merkt man einfach in diesem Text hinein. Und Strategie wird dann plötzlich zweitrangig. Aber man merkt auch in dieser Geschichte, es fängt an bei seinem Herz. Es geht weiter bei der Treue. Und dann kommt die ganze Strategie. Aber wenn wir am Herzen von Gott sind, dann zeigt er uns auch eine Strategie. Das ist genau der Punkt. Weil eben du nicht 0815 Schritte kannst machen und einfach so Punkt für Punkt Anleitung gibt in der Bibel. So macht man es immer und überall in jedem Kontext. Müssen wir immer wieder zu Gott kommen und ihn fragen. Wie möchtest du machen in diesem Kontext? Und die Frage ist ja, was heisst das jetzt konkret für uns? Wie können wir mit dem umgehen? Und es gibt wie zwei Bereiche. Das eine ist die Vorbereitungen. Die Vorbereitungen, wo wir drinstehen, wenn wir eben nur so in einer Zwischenzeit sind oder so in einer Wüstenzeit sind. Und das andere ist nachher dann die Umsetzung und das Einnehmen, also die Strategie, um das Land einzunehmen. Und beides ist wichtig. Ich weiß nicht, wo du stehst momentan. Ob du merkst, eigentlich bin ich mehr so in einer Wüstenzeit und es wird langsam langweilig. Ich könnte langsam reingehen. Gott hat mir schon lange gesagt, das. Aber irgendwie kommt es einfach noch nicht. Und dann kann man sagen, gut, ich hole es mir einfach. Ich tue irgendwie das beschleunigen. Und dann kann man sagen, okay, Gott, ich fokussiere mich auf dich. Ich gehe näher an dein Herz. Und suche deinen Weg in dem hinein. Und man kann das mit zwei Fragen eigentlich umschreiben. Erstens in der Vorbereitung, wie können wir uns vorbereiten, um im richtigen Moment bereit zu sein und auch zu merken, wenn der richtige Moment ist. Und das Zweite ist in der Umsetzung, im Einnehmen quasi, unter welchen Bedingungen habe ich gehen und wie. Das ist eigentlich die Strategie. In der Vorbereitung, ich habe es immer wieder mal betont, sind zwei Sachen, die dreimal vorher sind in diesem Text. Und man sagt, wenn etwas dreimal wiederholt wird, dann hat das ziemlich Gewicht. Und darum glaube ich, dass das auch in dem Text so ist. Fokus auf Gott und seine Verheißungen. So wie wir vorher im Worship gesungen haben, Gott, du bist gross, wir schauen auf dich. Du bist treu, du schaust für uns. Das ist genau der Fokus. Das heisst, es hat mit Glauben und Vertrauen zu tun. Weil wenn wir ihm vertrauen, können wir auch festheben an dem, was er uns zugesagt hat, an diesen Verheißungen festheben. Wenn wir denken, Gott, der kümmert sich doch gar nicht um mich, wird es extrem schwierig, um diesen Verheißungen zu glauben. Und etwas, was mir extrem wichtig geworden ist in dieser Predigt, ist, Wartezeit ist keine verlorene Zeit. Ich kenne es von mir, dass ich denke, ich habe Zeit verloren. Es ist nicht vorwärts gegangen. Ich habe vielleicht auch Fehlentscheidungen getroffen. Ich denke, ich habe es irgendwie verspielt. Aber in dem Sinne zeigt sich, und es zieht sich durch die Bibel durch, Wartezeiten sind nicht verlorene Zeiten. Wartezeiten sind Vorbereitungszeiten. Die Frage ist, ob wir das als die anschauen und nutzen, oder ob wir bitter werden, Gott anfangen anklagen. Wieso denn nicht jetzt? Wieso enthältst du mir das vor? Vielleicht hat es einen Grund. Vielleicht sind wir gar noch nicht bereit. Und wenn die Finden auf uns zukommen würden, würden wir zurück in die alten Gefangenschaften hineinrennen. Vielleicht ist es dann besser, wenn wir noch ein bisschen Wartezeit haben, um uns genau vorbereiten, den Gott noch ein bisschen besser kennenzulernen. Aber es ist unsere Entscheidung, ob wir den Weg gehen wollen, um Gott kennenzulernen, um unser Herz auf ihn auszurichten. Und der zweite Punkt, der dreimal vorkommt, ist Treue. Er war treu gewesen. Er war nicht einfach treu gewesen im Bibellesen. Es ist mehr gewesen. Es ist zum Ausdruck gekommen. Die Leute um ihn herum haben das gehört. Er ist dazu gestanden, zu dem, was er im Herzen hatte. Er ist zu dem gestanden, was Gott ihm aufgezeigt hat. Mit allen Konsequenzen. Er ist ja treu nachgefolgt. Und ich glaube, um das geht es genau gleich auch in unserem Leben. Es geht darum, dass wir das, was uns der Heilige Geist offenbart, dort, wo wir wie merken, da redet Gott in mein Leben und gibt mir konkrete Schritte, zum vorwärts zu gehen, dass wir das anfangen umsetzen. Es geht nicht darum, dass wir alles schon verstanden haben und alles umsetzen. Das wäre pure Überforderung. Aber dort, wo Gott zu uns redet, treu zu sein und dran zu bleiben, vorwärts zu gehen. Das heisst in der Bibel, wer treu im Kleinen ist, wird über Größeres gesetzt. Und nicht wer lang genug wartet und Däumchen drüllt, wird über Grosses gesetzt. Ich glaube, das ist eine Illusion, die wir in der heutigen Zeit haben. Du musst nur in der richtigen Fernsehsendung oder sonst irgendwie auftreten und dann macht es zack und du bist ein Star oder was auch immer. Das ist immer ein Bild, das einem vermittelt wird. Das kann ganz einfach sein. Und ich glaube, manchmal ist es auch einfach. Aber ich glaube nicht, dass das die Regel ist, dass man einfach sagen könnte, ja, jetzt warte ich halt und dann ist es so. Sondern es geht immer darum, dass wir unser Herz näher an Gottes Herz tun. Und mit dem bin ich auch am entscheidenden Punkt. Das ist wie die Grundlage, mit dem, was angefangen hat. Das, was in seinem Herz war. Die Grundlage ist das Herz. Und das ist nicht das, was zum Ausdruck kommt, sondern das ist das, was wir kultiviert haben in unserem Alltag. Näher an Gottes Herz zu sein, heisst, ich lebe in einer Beziehung mit ihm. Glauben heisst Vertrauen und für Vertrauen braucht es eine Beziehung. Und Beziehung braucht Zeit. Das ist nicht etwas, was man einfach mal so schnell macht. Wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns immer wieder neu stellen dürfen. Nicht, um uns zu verdammen, sondern um uns wieder neu auszurichten. Gottes Herz zu suchen. Kennst du ihn wirklich? Ich denke immer wieder, ich kenne den Gott eigentlich gar nicht. Aber gleichzeitig merke ich, wie die Sehnsucht kommt, dass ich ihn besser kennenlernen möchte. Dass ich noch mehr möchte über den Gott kennenlernen. Kannst du ihm in allem vertrauen? Weil du glaubst, dass er gut ist und gute Pläne für dich. Das ist nicht immer einfach. Aber wenn Beziehung da ist, ist Vertrauen viel einfacher als ohne Beziehung. Wie kann ich jemandem vertrauen, den ich nicht kenne? Die gute Nachricht für uns ist, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Dass wir durch Jesus den Zugang, die Beziehung zu Gott haben. Durch Jesus haben wir einen direkten Zugang zu Gott. Es ist so viel einfacher geworden, seit Jesus gekommen ist. Ich kann jetzt da zu Gott reden und kann direkt vor sein Angesicht kommen, vor seinen Thron kommen. Und er sagt, du bist mein Kind. Die Frage ist, hast du diese Beziehung schon angenommen? Bist du schon eingestiegen? Hast du dich eingeklinkt in diese Beziehung zu Gott durch Jesus? Und vielleicht bist du heute da und denkst, ich kenne den Jesus gar nicht so gut, aber ich möchte in diese Beziehung einsteigen. Ich möchte ein Leben mit dem Gott führen. Dann kannst du das machen. Es ist ein Gebet entfernt, eine Entscheidung entfernt, wo du sagst, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Ich bin bereit, die Schritte von der Treue zu gehen, die du mir zeigst, wie in Kaleb, sogar wenn es alles kostet. Und ich merke, das darf man sich auch gut überlegen. Weil es geht darum, dass man ihm alles angibt. Du kannst mir einfach sagen, Herr, vergib mir die Schuld, alles, was mich getrennt hat von dir. Werd du der Herr von meinem Leben. Und führ und leite du mich. Wenn du merkst, du möchtest das tun, dann kannst du das still im Gebet machen oder du kannst mit jemandem zusammen das beten. Das ist egal. Entscheidend ist dein Herz. Einmal mehr. Du kannst auch nach dem Gottesdienst führen, zum Kreuz kommen. Da wird es Leute haben, die gerne mit dir beten, die auch noch Fragen beantworten. Und ich habe gemerkt, dass ich auch immer wieder mich selber mal prüfe. Gerade das Thema Hingabe. Darf es mich wirklich alles kosten? Und wenn du schon mit Jesus in einer Beziehung lebst, aber merkst, irgendwie habe ich angefangen, einen Kompromiss zu gehen. Irgendwie in diesen Wartezeiten habe ich den Fokus auf die Verheißungen und auf Gottes Güte verloren. Und habe mehr auf den Find und auf seine Lügen geschaut. Dann ist es vielleicht dran, um heute wieder neu anzustehen und zu sagen, okay Gott, ich mache das wieder fest. Ich möchte meine Hingabe zu dir erneuern. Selbst wenn es 45 Jahre braucht. Bis ich diese Verheißung sehe. Weil Vorbereitungs- und Wartezeit ist keine verlorene Zeit. Auch wenn ich jetzt am Warten bin, bin ich am besten Ort, wenn ich bei dir am Herzen bin und mit dir unterwegs sein kann. Ich möchte euch herausfordern, ganz neu die Entscheidung zu treffen. Ich möchte mit allem, was ich habe und bei Gott nachfolgen. Und ich möchte in die Beziehung investieren. Es ist einfach, in diesen Verheißungen zu gehen, wenn sie kommen, wenn wir als Beziehung gestärkt haben. Unsere Herausforderung ist, dass wir die Wartezeiten oft nicht wertschätzen oder sogar verschmäht. Und ich merke, Gott fordert mich immer wieder raus und ich bin so schlecht in dem. Immer wieder einfach im stillen Kämmerli Gott suchen. Aber ich möchte den Weg gehen. Ich möchte immer wieder neu die Entscheidung treffen, Gottes Herz zu suchen, ihn besser kennenzulernen. Und aus dem muss er treu können und im Blick auf die Verheißung unterwegs sein. Und jetzt ist die Frage, ja wie? Es fängt mit einem Schritt an, mit einer Entscheidung an, aber es fängt auch damit an, dass man anfängt, konkrete Schritte zu planen, wie es umsetzen kann. Und ich werde jetzt einen kleinen Werbeblock einschieben, weil ich bin begeistert von 24-7-Gebet. Wir haben in den vergangenen Wochen haben wir denen verschiedene Räume eingerichtet, die darauf ausgerichtet sind, dass du Gott begegnen kannst. Momentan sehen sie noch leer aus, aber es soll ich zeigen, es geht darum, auf verschiedene Wege einfach Gott zu begegnen. In kreativen Elementen können die Beziehung stärken und das Herz neu Gott anzugeben und die Nähe zu ihm zu suchen. Und es ist kein Zufall, dass wir in dieser Woche hier in der Feg eine Allianz-Gebetswoche machen. Das war eine bewusste Entscheidung von den Ältesten, um zu sagen, hey, wir möchten auch das Neuland, das wir hier einnehmen, möchten wir aus dem Gebet raus starten. Wir möchten aus dem Gebet raus hier rein starten. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, um euch einklinken auch in das. Es gibt wie zwei Aspekte in dem. Das eine ist zu sagen, okay, ich muss mein Herz wie neu ausrichten. Ich muss neu in die Beziehung einsteigen mit Gott. Und das andere ist, ganz bewusst mit Gott anfangen, das Land einzunehmen, auch im Gebet. Und für beides hat es Raum in dem inne. Wenn ihr Fragen dazu habt, dürft ihr gerne nachher auf mich zukommen. Aber ich glaube, es ist eine mega gute Möglichkeit, um auch Rhythmus oder einen Rhythmus einzuüben. Wenn man sagt, ich schreibe mich einfach mal ein, ich verpflichte mich für eine Stunde pro Tag oder alle zwei Tage oder pro Woche einfach mal im Gebet zu sein. Und dann bin ich einfach mal vor Gott. Und das ist noch der andere Punkt, wo wir noch kurz anschauen wollen, wo es eben genau darum geht, das einzunehmen. Und ich glaube, wenn wir das Herz ausgerichtet haben auf Gott, dann ist das eigentlich ein einfacher Teil. Und am Segen von der Leiterschaft laufen, weil wir unsere Leiterschaft durch die Augen von Gott sehen. Aber ich habe mich gefragt, ja, was ist denn, wenn jetzt der Josua Nein gesagt hat? Nein, kannst nicht gehen. Das habe ich schon jemand anderem versprochen. Also auf der einen Seite hätte Josua ein Problem, weil er hat sich mit Gott angelegt. Aber es wäre auch eine Herausforderung gewesen. Gott gibt dir eine Verheißung und dein Leiter sagt Nein. Was machst du? Mich hat das an David erinnert, der unter dem Saul gestanden ist. Er hat die Verheißung gehabt, zum König werden und den Saul hat ihn umbringen. Und er hat gesagt, ich taste den Gesalbten vom Herrn nicht an. Er hat ihn geehrt, obwohl alles andere dafür gesprochen hat, ihn einfach umzubringen. Und ich glaube, dass Gott das segnet, wenn wir unsere Leiterschaft ehren, sogar dann, wenn sie unserer scheinbaren Berufung und dem Zeitpunkt im Weg stehen. Und dann ist es wieder der Punkt, zu merken, okay, ich habe ein Nein bekommen von der Leiterschaft, ich sollte einfach nochmal zurück ins Herz von Gott gehen. Und mit ihm das anschauen. Und schauen, was sagt er zu dem. Andere haben 45 Jahre gewartet. Ich glaube, es ist okay, um wie auch dort nochmal eine Runde zu machen. Weil Gott sieht unsere Treue. Das ist das, was ihm wichtig ist. Nicht dort, wo wir unser Erbe an uns reissen. Weil er möchte uns geben. Erbe ist ja ein Geschenk, das können wir nicht an uns reissen. Meistens ist es recht, ja, anderes Thema. Aber ich glaube, gerade dort, wo wir herausgefordert sind, weil es eben nicht gerade so läuft, wie wir es uns vorstellen, ist eine mega Chance, zum Jesus ähnlicher zu werden. Jesus war treu, obwohl er alles gegen ihn gesprochen hat, bis in den Tod hinein. Und das ist eine Verheißung in der Bibel, dass wir in allem hinein im Eis werden sollen, im Ähnlichen sollen werden, sogar bis in den Tod hinein. Das heisst nicht, dass wir alle sterben müssen für den Glauben, aber das Bewusstsein zu haben, dass treu zu sein wichtiger ist, also all die Verheißungen und Berufungen, die ich in meinem Leben habe, können zu sehen oder jetzt zu sehen, hilft extrem, um auch noch mal eine Runde zu machen und noch zu warten und einfach zu beten. Auch wenn es herausfordernd ist. Schau deinen Feind an, schau deine Verheißung an. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es unter dem Segen der Leiterschaft kannst laufen und die ein Ja haben für deinen Weg. Schau der Realität in die Augen, aber setz deinen Fokus auf Gott und seine Verheißungen. Es ist immer eine Ebene und die andere ist drüber. Die Realität, die vermeintliche Realität, die wir auf dieser Welt haben, ist untergeordnet dem, wo Gottes Realität entspricht. Und solange wir diese Realität, die Hierarchie, sagen wir jetzt mal, wie haben und gesetzt haben in unserem Leben und den Fokus auch auf das setzen, statt auf die Lüge vom Feind, sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann kommt das Go. Ernte, was du sagst. Ich habe ganz bewusst das gesagt. Ernte, was du gesagt hast, hat damit zu tun, dass wenn wir treu im Kleinen sind, werden wir über Größeres gesetzt. Dort, wo wir treu sind, werden wir etwas ernten können. Dort, wo wir gesagt haben und sagen, ist meistens recht unspektakulär, werden wir etwas ernten können. Und wenn wir unter dem Segen von der Leiterschaft gehen können, hat das auch eine extreme Kraft. Weil wir können wissen, hey, wir sind nicht alleine unterwegs. Wir sind als Gemeinde unterwegs. Wir sind miteinander in diesem Kampf. Wir bauen zusammen Gottes Reich. Und das heisst in der Bibel, an der Einheit von uns Christen werden Menschen erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Lohnt sich's nicht, um da manchmal geduldig zu sein, dass eben die Einheit gewahrt bleiben darf. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir dort, wo Gott uns etwas aufzeigt, dass wir das festmachen vor ihm. Und egal, ob du jetzt merkst, du bist in der Vorbereitungszeit oder du bist schon im Einnehmen drin, sind es immer die gleichen Punkte. Prüf dein Herz. Wo steht dein Herz? Geh treu die kleinen Schritte, wo Gott dir aufgezeigt hat. Und fokussiere dich auf die Verheißungen von Gott. Das ist die Basis vor allem. Und wenn du im Einnehmen-Modus bist, dann mach es nicht einfach auf eigene Faust. Du bist nicht alleine unterwegs. Und ich werde jetzt einfach noch beten und ich lade euch ein, um einfach aufzustehen und ganz bewusst einfach wie euer Herz aufzumachen und Gott zu bitten, dass er euch wie aufzeigt, wer das jetzt der Punkt ist, wo Gott wie möchte weitergehen bei euch. Ich glaube, es reicht, wenn wir einen Punkt um den anderen anschauen. Jesus, ich danke dir, dass du den Zugang zum Vater aufgetan hast. Dass wir durch dich unserem Vater begegnen können, unserem himmlischen Vater. Dass du uns eingeladen hast in die Beziehung, wo wir von Herz zu Herz unterwegs sein können mit unserem Gott. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu jedem Einzelnen redest und zeigst, was dran ist, was der nächste Schritt ist. Danke, dass du den Unterschied machst, dass wir nichts beschleunigen oder an uns reissen, sondern dass wir wissen dürfen, dass du zur richtigen Zeit uns das verheißene Land wirst geben. Und dass wenn du uns ein Go gibst, dass wir dann reingehen können und einfach wissen, du bist mit uns. Und du wirst uns zeigen, mit welcher Strategie wir in das hineingehen können. Und das verheißene Land können reinnehmen. Und solange wir am Warten sind, wir schauen auf dich, Gott. Du bist der allmächtige Gott, du bist stärker als alles. Du bist unser König und Herr. Dir folgen wir nach. Egal, wie schwierig das ist. Wir wollen dir treu nachfolgen. Amen.